Weltfunk.
Jo, und damit ein herzliches Willkommen am Donnerstagabend zum Weltfunk. Ihr seid bei Radio Free FM, ihr hört die 102,6 oder ihr seid im Internet unterwegs und seid bei www.freefm.de. Es ist der 1. Mai, Leute, es ist ein Feiertag und ich sag mal so, die Hütte ist voll. Wir haben Gäste im Studio, 4 Menschen sitzen wir gegenüber, 4 junge Menschen, natürlich aus den Gewerkschaften, aus der Jugendabteilung von den Gewerkschaften, denn wir haben den 1. Mai und das ist der Tag der Arbeit. Der Kampftag der Arbeiterinnenklasse, wie man auch sagt. Freut mich riesig, dass Sie da sind. Unser Thema heute natürlich der 1. Mai, die Arbeiterinnenbewegung, was die Jugend denn so umtreibt speziell. Und ich schlage mal vor, Leute, stellt euch gern mal vor. Sagt, wer ihr seid, wo kommt ihr her, was macht ihr? Fangt gerne mal an.
Hi, ich bin Mia. Ich komme aus Aalen und ich bin bei der Gewerkschaftsjugend der IGBCE. Das ist die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Genau.
Hi zusammen, ich bin Lena, ich komme von der IG Metall und viele kennen ja auch unsere Branche, quasi Metall- und Elektroindustrie. Aber was viele nicht wissen, dass wir zum Beispiel in der Textilindustrie oder auch im Kfz-Handwerk sowie in der Hutindustrie unterwegs sind.
Hi, ich bin Alex. Ich bin aus der NGG. Das ist die Gewerkschaft für Nahrung, Gaststätte und Genuss.
Ja, genau. Und ich bin Yannick. Ich komme aus der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, studiere an der Universität Ulm Lehramt und arbeite nebenher als wissenschaftliche Hilfskraft.
Super. Vielen Dank. Danke auch, dass ihr da seid an diesem wahnsinnig schönen Abend, hier ins Radio reinzusitzen für eine Stunde und mir hier Rede und Antwort zu stehen. Denn Fragen habe ich viele und es ist ja auch irgendwie super spannend, was heute los war in der Stadt. Es gab einen kleinen Demozug, es gab eine Zusammenkunft auf dem Weinhof. Vielleicht erklärt ihr mir das aber mal, was denn heute eigentlich Sache war. 1. Mai. Kampftag der Arbeiterbewegung. Worum geht's da? Woher kommt das Ganze eigentlich und warum wird am Tag der Arbeit eigentlich nicht gearbeitet, sondern freigemacht? Was soll das? Legt gern los.
Also, am Tag der Arbeit feiern wir, dass wir, also man muss vielleicht anders anfangen. Der Tag der Arbeit hat den Ursprung in Chicago und zwar 1846, wenn ich mich gerade nicht irre. Und es ging darum, dass man eben auch im Krankheitsfall Lohnfortzahlung bekommt. In Deutschland ebenfalls Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das Jahr weiß ich gerade nicht auswendig, aber das ist okay. Genau. Und was für uns Gewerkschafter eigentlich sehr, sehr wichtig ist, und zwar 1933, wir wissen alle, dass Hitler da die Machtübergreifung hatte, hat Hitler uns den 1. Mai feiern lassen und anschließend am 2. Mai hat er alle Gewerkschaftshäuser gestürmt und die Gewerkschafter in KZs verbannt. Und aus dem Grund ist für uns Gewerkschafter der 1. Mai brutal wichtig, damit wir sagen, hey, wir sind hier, wir sind laut, wir gehören dazu und es ist wichtig, dass es uns gibt.
Das ist also der 1. Mai. Es kommt tatsächlich aus den USA, also dieser Feiertag. Und da man die Arbeiterinnenbewegung feiert, arbeitet man ja auch nicht, wenn ich das recht verstanden habe. Es war dann auch schon eine ganze Weile her und das wird ja heute immer noch gefeiert. Hat sich das dann über die Jahre gewandelt und funktioniert das heutzutage anders, wie das vor 100 Jahren funktioniert hat? Die Welt hat sich ja auch stark gewandelt, auch die Arbeitswelt. Welche Bedeutung hat der 1. Mai heute jetzt speziell für euch als Jugendliche?
Ja, also die Kämpfe sind heute natürlich inhaltlich teilweise andere. Wir haben schon viele Errungenschaften über die Jahre als Gewerkschaften und auch in den politischen Bewegungen für die Arbeiterklasse, für die arbeitende Bevölkerung erreicht. Aber es gibt natürlich heute auch noch Themen, die anstehen. Es sind immer noch die Sachen Löhne und Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen. Also im Grunde thematisch grob die gleichen Sachen, wie es schon immer war. Aber natürlich in den Einzelheiten sind es immer tagespolitisch und was eben in den Einzelgewerkschaften gerade los ist, einzelne andere Themen.
Aktuell geht es uns auch darum, wir haben das Gefühl, dass die Politik uns nicht sieht. Also klar, sie haben ihre Wählerschaft, Parteien wie die CDU wird viel von 60 plus gewählt. Allerdings haben wir als Jugend einfach das Gefühl, wir werden übersehen. Es ist nicht das, was wir wichtig finden, wichtig in der Politik. Und das finden wir halt ultra schade. Und genau das haben wir heute auch in unserer DGB-Jugendrede positioniert.
Es gibt also schon speziell Themen, die auch die Jugend umtreiben, die Arbeiten, die Jugend oder die Jugend in Ausbildung umtreiben, die sich hervorheben von den Problemen, die Menschen haben, die schon lange in Lohn und Brot sind oder die Richtung Rente gehen. Also explizit auch Jugendthemen. Ich denke, das Thema Ausbildung ist immer wieder, wird immer wieder problematisiert, Berufsausbildung oder auch Studium, was ja mittlerweile auch viele junge Menschen machen. Hat sich denn da irgendwas gewandelt oder sind auch da die Themen, bleiben die Themen die Themen? Also die Ausbildungsbedingungen, werden sie schlechter, besser, bleiben sie gleich, müssen sie noch verbessert werden? Was sind da denn aktuell die brennenden Themen für euch als Jugendliche?
Also die Ausbildung an sich hat sich natürlich über die Jahre schon gewandelt, aber sie ist natürlich noch nicht auf dem Stand, wie wir uns das wünschen, weil Ausbildung ja meistens auch Ländersache ist und keine Bundessache. Das heißt, Bildung oder Ausbildung generell liegt halt meistens immer daran, wie halt die einzelnen Bundesländer und Landkreise das halt für sich umsetzen. Natürlich gibt's so Rahmenbedingungen für Ausbildungen, aber was uns zum Beispiel unter anderem antreibt, hier auch zu kämpfen und in der Gewerkschaftsjugend aktiv zu sein, ist vor allem, dass wir zum Beispiel wollen, dass die Ausbildung eine bessere Qualität hat. Also zum Beispiel, dass man feste Übernahmemöglichkeiten hat. Also dass man nicht nur Ausbildung macht dort, sondern tatsächlich dann danach auch einen Arbeitsplatz gesichert bekommt. Oder dass die Qualität der Ausbildung an sich besser werden soll. Dass Ausbildung nicht heißt, man ist einfach nur eine billig bezahlte Arbeitskraft, sondern man soll tatsächlich als Fachkraft ausgebildet werden, um danach im Arbeitsleben halt durchstarten zu können. Und das sind Themen, die halt nicht immer so in allen Betrieben umgesetzt werden und wo man natürlich noch dran arbeiten muss, dass wir, die jungen Menschen, auch die Zukunft mitgestalten können. Und natürlich ist eine der Wege, wie wir mitgestalten können, ein guter Facharbeiter zu sein oder ein gutes Wissen zu haben. Und es liegt halt in den Berufsschulen und in den Betrieben, dass das umgesetzt wird. Und genau, das ist ein Thema, das uns auf jeden Fall wichtig ist. Und da können wir als Gewerkschaft natürlich gut arbeiten, weil wir mit den Betrieben auch zusammenarbeiten.
Zu dem, was man auch sagen muss, ist uns ganz arg wichtig, Wohnraum. Wir haben das Problem, damit wir das Gefühl haben, dass wir von der Politik als Schachfiguren gesehen werden, die quasi auf dem Spielbrett hin und her geschoben werden. Und zwar ist es so, wir sollen flexibler sein, was der Ausbildungsberuf, aber auch was der Ausbildungsort angeht. Aber es ist uns nicht mal möglich, ein WG-Zimmer uns zu leisten, wenn wir an einem anderen Ort, wie da, wo wir aktuell wohnen, eine Ausbildung starten.
Das heißt, auch da ein Stück weit klassische Themen, der Lohn, den ich bekomme, der muss zum Leben reichen. Natürlich für Miete, die immer weiter steigt, gerade in großen Städten, für Essen etc. Aber auch spezifisch Ausbildungsbedingungen, Ausbildungsinhalte. Wandelt sich denn da die Welt auch ein Stück weit? Stichwort Verschulung von Ausbildung. Man hört aus mehreren Berufen, die früher ganz klassische Ausbildungsberufe waren, dass sie jetzt zum Studium werden sollen, dass sie mehr an Schulen verschoben werden sollen. Ist denn das auch ein Thema, das euch umtreibt? Und wenn ja, wie steht ihr zu sowas?
Also ich persönlich habe Mechatronikerin gelernt. Das ist ein Mix aus Mechaniker und Elektroniker. Und es ist so, dass das eigentlich vor so ungefähr 10 Jahren als Zukunft der Berufe gesehen wurde. Aber aktuell ist es so, dass immer mehr Leute Mechatronik studieren und wir damit quasi ein bisschen untergehen, würde ich sagen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass wenn man also Mechatronik studiert, dass man dann den Praxisbezug ein bisschen verliert. Also ein Studium ist top und ich habe Respekt davor vor jedem, der ein Studium macht. Aber ich habe mich selber mal mit einem Student für Mechatronik unterhalten und er selber meinte zu mir, ihm fehlt ein bisschen der Praxisbezug.
Also ich glaube, was sich eher gewandelt hat, ist dass natürlich in unserer heutigen Gesellschaft es ja immer höher, weiter, schneller, besser gehen soll und deswegen für viele halt eine Ausbildung nicht attraktiv ist, weil sie halt der Meinung sind, dass man mit einer Ausbildung nicht so weit kommt wie mit dem Studium. Das heißt, ich zum Beispiel habe Abitur gemacht und in meiner Klasse hat, oder in meinem Jahrgang hat eigentlich fast niemand eine Ausbildung angefangen, sondern wir haben nach dem Abitur alle studiert. Und Gründe, warum Ausbildungen nicht mehr so attraktiv sind, sind, wie gesagt, zum einen die Karrierechancen, weil viele denken, dass man damit halt keine Karriere machen kann oder nicht so schnell. Und das andere ist halt, ja, Menschen wollen wegkommen von dem Ort, wo sie gerade sind. Und es ist einfach einfacher, wenn man studiert, weil eine Hochschule, die findest du halt überall und oder eine Uni und dann ziehst du da halt hin und dann kriegt man BAföG. Und deswegen zu dem Thema Wohnraum wieder zurückzukommen, Ausbildung ist tatsächlich eine tolle Sache. Man verdient Geld, man hat Praxiserfahrung, man lernt das Arbeitsleben kennen. Man hat wirklich, wenn die Ausbildung tatsächlich gut läuft, wirklich eine gute Grundlage, um dann ins Arbeitsleben zu starten und wird von mehreren Unternehmen tatsächlich auch präferiert, wenn man eine Ausbildung gemacht hat, weil es einfach schon die Grundlage da schon eine ganz andere ist. Aber für uns Auszubildende ist es halt einfach schwierig oder für die Ausbildung machen wollen, dann vielleicht auch die Ausbildung zu machen, die sie tatsächlich machen wollen, weil es die vielleicht gerade im Umkreis gar nicht gibt. Und dann müssten wir umziehen, aber das kann man sich halt einfach nicht leisten, weil es gibt kein Ausbildungs-BAföG. Man hat lediglich sein Ausbildungsgehalt und wenn der halt eher in der Niedrigklasse ist und man kriegt halt den Mindestausbildungsgehalt von 682 Euro brutto, dann kann man sich mal ausrechnen, was da netto übrig bleibt. Und wenn man sich überlegt, dass so ein WG-Zimmer so um die 400 bis 500 Euro kostet, bleibt da halt nicht viel übrig. Das heißt, man ist bei der Ausbildung halt gebunden, ne, an den Ort, wo man ist und an das Privileg, dass man bei seinen Eltern wohnen kann. Das haben halt auch nicht alle Menschen in unserer Gesellschaft, dass sie das Privileg haben, halt bis 22 oder so bei ihren Eltern zu wohnen. Und genau, Auszubildende werden halt einfach auch immer älter. Und das spielt dann halt alles mit rein, warum Ausbildungen nicht mehr so attraktiv werden und das Studium halt eher präferiert wird, weil die Bedingungen dafür halt in vieler Augen anders beziehungsweise einfacher oder zukunftsweisender sind, wie wenn man an die Ausbildung denkt.
Um nochmal ganz kurz an das anzuknüpfen, was Mia gesagt hat. Also wir bei der IG Metall, ich bin zum Beispiel auch auf Bezirksebene aktiv, das heißt quasi in ganz Baden-Württemberg. Und zum Beispiel haben wir gerade am Bodensee ein ganz großes Problem, dass Auszubildende kurz vor der Ausbildung ihre Ausbildungsplätze doch absagen, weil sie einfach nicht die Möglichkeit haben, einen Wohnraum zu finden, der bezahlbar ist, weil sie einfach von weiter weg herziehen würden, um die Ausbildung zu machen, aber es ist einfach nicht möglich.
Das ist spannend, weil das kennt man eigentlich seit Jahren von Studierenden, die ganz kurzfristig ihre Studienplätze nicht antreten, weil sie einfach keine Wohnung finden oder entsprechend keine Lust haben, in einer Turnhalle zu wohnen für die ersten paar Monate. Vielleicht die Frage an den Studenten in der Runde.
Ja.
Wie ist denn deine Meinung zu diesem Thema, zur Verschuldung oder zur steigenden Attraktivität des Studiums im Vergleich zur Berufsausbildung?
Also gut, ich tue mir da ein wenig schwer, da jetzt großartig was zu sagen, denn das Lehramtsstudium ist ja schon immer ein Studium. Das heißt, da war es also in dem Berufsbild ja auch nie die Möglichkeit zu sagen, ich mache lieber eine Ausbildung. Da müsste man sich dann einfach für einen anderen Beruf entscheiden. Das kann natürlich trotzdem ein pädagogischer Beruf sein, aber genau, insofern ist das vielleicht schwierig, wenn ich das noch kurz anschneiden darf. Also das Wohnungsthema ist natürlich für Studis je nach Stadt auch nicht ganz einfach, da eine geeignete Wohnung zu finden, denn die Preise für die Wohnungen sind natürlich im Grunde die gleichen. Man hat aber den Vorteil, und das fehlt viel bei Auszubildenden, dass es über die Studierendenwerke extra Studiwohnheime gibt, wo man relativ kostengünstig eine Wohnung finden kann, auch wenn oft dann nicht die Plätze dafür da sind. Das fehlt eben einfach groß bei Auszubildenden.
Spannendes Thema an sich eigentlich schon, der Dualismus, Berufsausbildung, Studium und die Reibungsflächen, die es da auch irgendwo gibt und die Konkurrenzsituation, die das auch irgendwo schafft. Ich schlage vor, wir hören erst ein Stück Musik und sprechen dann weiter mit den vier Gästen, die ich hier im Studio habe, von den Jugendorganisationen der Gewerkschaften IGBCE, IG Metall, NGG und GEW. Bis gleich.
Weltfunk.
Genau da seid ihr gelandet, und zwar auf der 102,6 bei Radio Free FM. Heute live aus Studio 1 aus dem Büchsenstadel in der Platzgasse im Herzen von Ulm, wo heute ein Demozug stattfand zum 1. Mai. Und genau zu dem Thema habe ich vier Gäste im Studio. Mia von der IGBCE, Lena von der IG Metall, Alex von der NGG und Yannick von der GEW. Und wir hatten gerade schon darüber geredet, was der 1. Mai denn eigentlich noch für eine Bedeutung für die Jugend hat. Über das Spannungsverhältnis Ausbildung und Studium, Berufsausbildung und Studium, muss man ja eigentlich sagen. Und was mich jetzt eigentlich auch persönlich mal interessieren würde, weil wenn ich selber in meinem Kolleginnenkreis so herumfrage, es ist ein schwieriges Thema. Ja, Gewerkschaften, ist das nicht was irgendwie von vor 100 Jahren, als es die großen Kämpfe gab in der in den Kohlegruben, in der Stahlindustrie, ist denn das nicht alles schon längst überholt? Sollte man nicht lieber kooperieren, etc.? Ist es immer noch wie soll ich sagen, die zwei Pole, besitzende Klasse, ArbeitgeberInnen und lohnarbeitende Klasse, ArbeitnehmerInnen, so scheint es. Ist denn das, ist denn das tatsächlich noch so, und ist das, wie sehen denn die, aus eurer Sicht, wenn das so ist, wie sehen denn die Protestformen aus, und wie sind die Protestformen heute anders als noch vielleicht vor 30, 40 Jahren, als im 20. Jahrhundert? Zieht man noch mit großen Demozügen durch die Stadt? Offenbar ja. Was gibt es denn sonst noch? Wie äußert sich denn Protest heutzutage, was das Arbeitsleben angeht? Redet gern rein.
Also wir als Gewerkschaftsjugend finden schon, dass es wichtig ist, Demozüge zu haben. Man sagt immer, es gibt vielleicht Spaltung zwischen Ost und West, Jung und Alt. Aber wenn man uns fragt, gibt es einfach eine Spaltung zwischen unten und oben. Das heißt, dem reichsten 1% und der Arbeiterklasse. Es ist einfach so, dass sich die Leute vom reichsten 1% so viel leisten können. Und wir Arbeiter, wir gehen jeden Tag zum Arbeiten. Und es ist einfach trotzdem schwierig, Miete, Einkauf und alles andere unter einen Hut zu bekommen. Aber für was wir Gewerkschaftsjugend auch einstehen, ist zum Beispiel der Rechtsruck in Deutschland. Es ist für uns ein großes Problem, der Rechtsruck. Also eine ziemlich rechte Partei hat dieses Jahr in der Bundestagswahl ungefähr 20 Prozentpunkte zugelegt. Und das macht uns Angst, wenn man ganz ehrlich sein darf. Es macht uns Angst, weil es gibt einfach Leute, die vor uns auf der Straße waren und die nachher in KZs gelandet sind. Und auch meiner Familie sage ich, hey, wenn ihr rechte Parteien wählt, bringt ihr mich als Gewerkschafter ins Grab.
Gibt es denn Kooperationen mit anderen Jugendorganisationen, die explizit politisch gegen rechts arbeiten, beziehungsweise es Problem gibt es ja weitere auch noch. Ich denke an den Klimawandel zum Beispiel. Gibt es denn Kooperationen mit Umweltverbänden? Es war ja lange Zeit so, dass Umweltverbände und Gewerkschaften, gerade Industriegewerkschaften, sich eher, wie soll ich sagen, etwas misstrauisch beäugt haben, weil die Themen ja vermeintlich gegeneinander standen. Gibt es denn da mittlerweile Schulterschlüsse, und wenn ja, wie funktionieren die?
Also wir versuchen schon sehr stark mit anderen Jugendorganisationen zusammenzuarbeiten, vor allem eben auch mit Jusos, Grüne Jugend, Linkssolid. Und heute zum Beispiel war bei uns auch die Jusos dabei, die eben auch die Grüne und die Linken. Es macht dann schon sehr viel Spaß auch zusammenzuarbeiten, und ja.
Wir versuchen auch immer, viel Austausch zu haben mit den anderen Jugendorganisationen. Wie ihr alle wisst, hatten ja dieses Jahr die Bundestagswahl stattgefunden. Und auch bezüglich zu dem Thema hatten wir ein Tagesseminar vom DGB. Und auch da haben wir uns mit den Jugendorganisationen der Parteien getroffen und haben quasi einen Fragenhagel gemacht.
Ich denke jetzt da zum Beispiel explizit, ich habe die Bilder noch vor mir, und die Kämpfe im Hambacher Forst, als es darum ging, den Tagebau, ich glaube Garzweiler war es, Braunkohletagebau im Rheinland zu erweitern. Und da standen ja im Grunde genommen gewerkschaftlich organisierte ArbeiterInnen aus, ich glaube IGBCE müsste es betreffen, die Bergbaugewerkschaft, gegen eine Umweltbewegung und das war so ein bisschen ein, naja, die einen kämpfen für ihre Arbeitsplätze, die anderen kämpfen für den Klimaschutz, für den Erhalt dieses Waldes. Und ich hatte in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl, dass vermehrt versucht wird, den Schulterschluss zu schaffen. Ich denke da zum Beispiel an eine Gewerkschaft, die den Nahverkehr betrifft, also die Busfahrerinnen und Busfahrer, Straßenbahnfahrerinnen und Straßenbahnfahrer organisiert und die Umweltbewegung, die dort ja ähnliche Zielsetzungen haben. Aber inwiefern gibt es denn jetzt explizit die Zusammenarbeit, zum Beispiel, ich denke mir an Fridays for Future, mit Jugendorganisationen, die explizit, ich nehme mal das Beispiel, für den Klimaschutz arbeiten. Gibt es sowas und wenn ja, läuft es gut, schlecht, mittelmäßig?
Also du sagst es ja im Grunde schon, also wir haben jetzt leider niemand von der Verdi da, aber ich meine, die Wir fahren gemeinsam Kampagne war ja eben eine Kooperation von Fridays for Future mit Verdi. Ich bin das nur leider kein Verdianer und da nicht super tief drin.
Ja, und grundsätzlich versuchen wir als Gewerkschaft schon gemeinsam, also zum Beispiel auch als DGB, gemeinsam für auch Klimaschutz einzustehen. Und natürlich gibt es da dann auch Treffen mit der Grünen Jugend oder mit der Fridays for Future Bewegung. Und oft werden auch Kundgebungen dann gemeinsam mit den anderen Jugendorganisationen organisiert. Und generell, wenn man jetzt wegen dem, dass die einen für ihre Umwelt kämpfen und die anderen für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze, wir als Gewerkschaft versuchen schon auch, dafür zu kämpfen, dass die Industrie in die Richtung geht, dass sie Teil der Lösung wird und nicht Grund dafür ist oder ja unsere Umwelt kaputt macht, sondern dass wir versuchen, dass in nachhaltige Technologien investiert wird oder dass da geforscht wird, dass Unternehmen generell versuchen, nachhaltiger und umweltfreundlicher zu arbeiten, dass die Arbeitsplätze nachhaltiger gestaltet werden, dass die Menschen geschult werden und wissen, wie muss ich mich verhalten, damit die Industrie auch in Zukunft noch bestehen bleiben kann, weil unsere Ressourcen auf dieser Erde sind ja nicht unendlich. Irgendwann sind die auch mal aus. Und deswegen setzen wir uns da auch dafür ein, dass das Thema auf jeden Fall platziert wird und dass wir uns damit beschäftigen und dass es auch in den Betrieben ankommt. Weil das ist ja unser einziger Anhaltspunkt als Gewerkschaft, dass wir mit den Betrieben versuchen, zusammenzuarbeiten und da eine Lösung zu finden. Und natürlich andere Organisationen, die sich um dasselbe Thema kümmern, da holt man sich dann schon auch mal einen Rat oder arbeitet da zusammen, damit man auch einfach lauter ist und dass die Message einfach auch besser ankommen, weil umso mehr Leute wir sind, umso mehr können wir einfach bewegen. Deswegen schließt sich so eine Kooperation nie aus und ich würde schon sagen, aus meinen Erfahrungen, dass so Kooperationen auch immer gut funktioniert haben. Genau, ja.
Ich würde gerne auch noch dieses große Thema Kampf gegen Rechtsextremismus anschneiden, ansprechen. Es ist aber ein ziemlich großes Thema, darum würde ich vorher noch eine Musikpause einfließen lassen. Und danach gleich diesen Bogen wieder aufgreifen, der vorhin schon angefangen wurde, mit dem Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen Rechts allgemein. Wir hören noch einen von Fatboy Slim und sind dann gleich zurück im Weltfunk, auf doch nur 2,6 bei Radio Free FM. Bis gleich.
Weltfunk.
Der Weltfunk auf der 102,6 bei Radio Free FM. Vielleicht hört ihr den Weltfunk aber nicht per UKW, sondern im Internet auf.
www.freefm.de.
Genau, da gibt es die Sendung nämlich auch 7 Tage nachzuhören in unserer Mediathek auf freefm.de/Weltfunk. Da gibt es übrigens alle Weltfunksendungen als Podcasts auch nachzuhören, wen das interessiert. Was machen wir heute? Heute ist der 1. Mai, der Kampftag der Arbeiterinnenklasse. Deswegen haben wir Jugendliche aus den Gewerkschaften zu Gast, die zum Teil in Ausbildung sind, zum Teil, glaube auch nicht mehr in Ausbildung sind, zum Teil noch im Studium sind. Also eine bunt gemischte Gruppe, auch gemischt, was die Branchen angeht. Das macht das Ganze ja auch so spannend irgendwo und macht die Lebensrealitäten ja auch irgendwo ein Stück weit verschieden. Und die Kolleginnenschaften, die diese Personen haben und die Geschichten, die sie deswegen erzählen können. Was wir jetzt davor noch kurz angeschnitten hatten und den Bogen, den wir zurückspannen wollen von dem Thema, das wir schon geöffnet haben, ist der Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen Rechts allgemein, den Gewerkschaften sich ja auch auf die Fahnen geschrieben haben. Und ich bin kein kein großer Experte, was diese Wahlanalysen etc. angeht, aber nach allem, was man so mitbekommt, wird ja gerade auch in der Arbeiterinnenschaft vermehrt rechtsextrem gewählt mittlerweile. Themen, klassische Themen für die Gewerkschaften werden von rechter Seite aufgegriffen und versucht zu vereinnahmen oder vereinnahmt an sich. Und es werden Lösungen präsentiert, ob die sinnvoll sind oder nicht. Das dürfen jetzt meine Gäste beurteilen, aber meine Frage wäre, wie geht man damit um? Wie geht man mit dem Rechtsruck um, der wahrscheinlich auch in den Belegschaften herrscht? Und wie geht man um mit den ja einfachen Antworten, die auf komplexe Probleme gegeben werden? Wie geht man damit um, auch als explizit als Jugend in den Gewerkschaften?
Ja, ich steige vielleicht mal spezifisch aus der GEW-Sicht ein. Das ist ja interessant aus Schulsicht, weil die meisten von uns im Schuldienst verbeamtet sind. Und da sind sich viele ja immer nicht so sicher, was darf ich eigentlich sagen und so weiter. Und es gibt dann auch gerade vom rechten politischen Spektrum oft Aufrufe, dann Lehrkräfte, die sich parteipolitisch nicht neutral äußern, dann zu verpetzen und so weiter. Und das ist natürlich grundsätzlich mal ein Problem, mit dem man umgehen muss. Wenn man sich in seinem Klassenraum nicht mehr so wirklich wohlfühlen kann und wenn man die Sorge hat, irgendwie beobachtet zu werden und verpfiffen zu werden. Die GEW zum Beispiel bietet deshalb für Lehrkräfte Seminare an und Infoveranstaltungen, wo man dann eben über die Rechte als Lehrkräfte, was man sagen darf, wie man sich äußern darf, aufgeklärt wird. Ist nämlich, also nicht der Fall, dass Lehrkräfte sich überhaupt nicht äußern dürfen. Man muss natürlich dann aufpassen, dass man nicht überwältigt mit seinen Äußerungen, aber es geht dann doch erstaunlich viel, wenn man weiß, was man darf.
Was man ja oft hört, von explizit auch von rechter Seite, klassische Agenda gegen Migration, also es wird gesagt, die Ausländer nehmen uns entweder wahlweise nehmen sie uns die Arbeitsplätze weg in wirtschaftlichen Krisensituationen oder sogenannte Zuwanderung in die Sozialsysteme, wie es dann oft heißt, sie leben auf eure Kosten, auf Kosten der hart arbeitenden biodeutschen Bevölkerung. Was sagt man denn dagegen? Was tut man da?
Also ich kann sagen, dass fast die Hälfte aller Beschäftigten in der Gastronomie teilweise auch Migrationshintergrund haben. Und das ist ja dann schon ein Schlag ins Gesicht, würde ich mal sagen. Wenn man sieht, jeden Tag sind Menschen an der Seite, die Migrationshintergrund haben. Und es ist nicht nur ein, zwei Personen, es ist fast jeder Zweite. Und wenn die nicht mehr da wären, dann würde die Gastronomie komplett zusammenbrechen. So viele Gastronomen müssten ihre Läden schließen, weil sie keine Arbeitskräfte mehr haben. Und das wäre dann schon sehr fatal, würde ich sagen.
Also da würde ich auch gleich darauf eingehen. Gerade auf das Thema Fachkräftemangel. Ich meine, das ist ein Thema, das wir alle wissen, dass es uns beschäftigt hier in Deutschland. Aber ja nicht nur uns, sondern eigentlich die ganze Welt. Und ich meine, wir sehen das in vielen Gesellschaftsgruppen beziehungsweise auch in vielen Branchen einfach Menschen mit Migrationshintergrund vertreten sind und das tatsächlich auch meistens die Menschen sind, die unser Grundsystem am Laufen halten. Und diese Migrationsdebatte, wenn man das mal im globalisierten Sinn betrachtet, macht sie eigentlich gar keinen Sinn, dass man sie überhaupt hält, weil wir leben halt nicht mehr wie vor 100 Jahren. Es gibt nicht, jedes Land arbeitet für sich, sondern jedes Land bedingt sich aneinander. Und wir leben in einer globalisierten Welt und das heißt, wir werden ohne Migration den Fachkräftemangel auch nicht beheben können. Wir brauchen Migration und es ist einfach eine Riesenchance für alle von uns, gerade auch für Vielfalt, den Fachkräftemangel irgendwie zu verbessern und auch einfach kulturell besser aufgestellt zu sein. Das ist eine Riesenchance für jeden von uns und deswegen, wie man damit umgeht, na, ich würde mal sagen, zumindest in den Betrieben mit den Menschen reden, irgendwie versuchen, die Sichtweise mal zu ändern oder mal drüber zu sprechen, hast du es vielleicht mal aus dem Blickwinkel oder aus dem Blickwinkel gesehen? Und diese Debatte ist im Grund unnötig, aber viele Menschen sind vielleicht auch nicht in dem Bereich so gebildet, dass sie es aus dem Blickwinkel verstehen oder gesehen haben, weil ihnen vielleicht auch einfach die Informationen fehlen. Und ich denke schon, dass da Gespräche schon was bringen. Und aber wenn es hart auf hart kommt, auch auf Konfrontation gehen und mal wirklich die harten Fakten auf den Tisch hauen.
Also wie Mia gerade schon gesagt hat, wir brauchen Migration, auch aufgrund des Fachkräftemangels. Aber ich persönlich möchte euch ein Praxisbeispiel mitgeben. Ich hatte einen Kollegen, wir nennen ihn jetzt einfach mal Herr XY, hat bei mir gearbeitet in der Linie, ein bisschen woanders, wo ich arbeite. Nach ein paar Tagen, wo ich ihn nicht mehr gesehen habe, bin ich zu den Kollegen hin und habe gefragt, hey, was ist eigentlich mit Kollege XY passiert? Ja, mit dem seine Aufenthaltsgenehmigung hat irgendwas nicht gestimmt. Der wurde abgeschoben. Und das sind einfach Kollegen, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite. Und auf einmal sind die weg, einfach weil irgendwas nicht gestimmt hat mit den Papieren. Und das reißt einfach auch ein großes Loch in mein Herz, weil natürlich, ihr wisst selber, wie es ist. Man ist mehr beim Arbeiten, wie das man eigentlich zu Hause ist. Man lernt die Kollegen kennen und lieben. Und es ist einfach so, dass es irgendwann Freunde sind. Und Person XY ist einfach auf einmal weg. Und das ist einfach ganz arg schlimm. Zudem haben wir ja aktuell einen sehr starken Rechtsruck. Also wie jeder weiß, eine ziemlich rechte Partei hat über 20 Prozentpunkte bekommen in der letzten Bundestagswahl. Das heißt jeder fünfte. Und wir bei der IG Metall haben 2,1 Millionen Mitglieder. Das heißt, auch unsere Mitglieder haben rechts gewählt.
Ist spannend, wahrscheinlich als Thema an sich, auch das Wahlverhalten von Gewerkschaftsmitgliedern. Ob sich das unterscheidet von der Gesamtbevölkerung oder nicht, auch da bin ich nicht der Experte. Aber ich entnehme dem Gesagten, dass sich die Trennlinie jetzt zumindest in Belegschaften ein gut Stück weit eigentlich nicht an der Nationalität festmachen lässt, sondern eher an, wo arbeite ich, für wen habe ich und was ist denn meine Tätigkeit überhaupt. Aber ich möchte gerne das Stichwort Fachkräftemangel aufgreifen. Mir ist bewusst, dass das mehr oder weniger jede Branche betrifft, aber ich schaue jetzt explizit in die Richtung derjenigen hier, wo die Gastronomie organisiert ist und auch wo die Lehrkräfte organisiert sind. Und man mag im ersten Moment denken, dass reißt die Waagschale so ein bisschen rum auf die Seite der Beschäftigten. Denn wenn man wenig ist und wenn man begehrt ist, hat man ja eigentlich gute Karten gegenüber den Arbeitgebern oder Arbeitgeberin. Andererseits ist gerade aus diesen Branchen viel von wegen Überlastung zu hören, von Arbeitsbedingungen, die alles andere als optimal sind. Wie passt denn das zusammen? Wie passt denn das zusammen, dass wir einerseits einen Fachkräftemangel haben, aber andererseits die Arbeitsbedingungen dann doch immer noch relativ schlecht sind? Müsste sich denn das nicht eigentlich, wenn man nach den Marktgesetzen geht, ändern?
Ja, also grundsätzlich ohne weiteres ändern sich ja Arbeitsbedingungen von jetzt auf nachher nicht, auch wenn sich die Bedingungen am Markt ein wenig ändern. Große Veränderungen sind ja meist also die Folge von kollektiver Organisation und die gewerkschaftlichen Erfolge werden eben gemeinsam erkämpft. Und auch wenn es vielleicht der Einzelne in einem Vorstandsgespräch vielleicht eine etwas bessere Position hat, denke ich, dass sich für ganze Branchen Bedingungen vor allem über kollektive Organisation verbessern lassen und nicht alleine.
Weil wenn ich jetzt mal angenommen, ich wäre Chef und ich habe keine Leute oder nicht genug Leute, dann würde ich im ersten Moment denken, naja gut, dann muss ich ihnen halt mehr bezahlen oder schauen, dass sie weniger Stunden arbeiten. Gut, an der Stelle müssten sie wahrscheinlich einzelne Personen mehr arbeiten, um die Mehrarbeit auszugleichen. Aber zumindest auf lange Sicht würde ich ja denken, ich mache den Arbeitsplatz attraktiver. Also finde ich vielleicht mehr Leute, überzeuge ich vielleicht die eine oder andere Person, die in der Metallindustrie arbeitet, davon in die Gastronomie zu wechseln. Warum passiert denn das nicht so einfach?
Also wir als IG Metall Jugend haben ja letztes Jahr im Herbst eine Tarifrunde geführt. Und wir haben da 170 Euro mehr für Auszubildende gefordert. Aktuell fordern wir in der Kfz-Tarifrunde genauso viel, auch 170 Euro für die Auszubildenden. Warum haben wir das gefordert? Es gab eine Jugendkonferenz im Jahr 2023. Und dabei kam raus, okay, wir müssen die Ausbildungsgehälter überproportional erhöhen, um die Ausbildung attraktiver zu machen. Und wir in der Metall- und Elektroindustrie haben halt oft schon gelernt mit den vergangenen Jahren, dass es so ist, dass wenn wir die Vorreiter sind, dass es Branchen gibt, die uns nachziehen. Wie jetzt zum Beispiel das Kfz-Handwerk. Wir haben 170 Euro in der Metall- und Elektroindustrie gefordert. Jetzt fordert Kfz-Handwerk 170 Euro. Und wir haben das auch schon gelernt, dass zum Beispiel auch Branchen wie Friseure oder auch die NGG oder andere Gewerkschaften einfach nachziehen, wenn wir es schaffen. Nur so für euch zur Info, wir haben am Ende 140 Euro mehr für Auszubildende und Studierende rausgeholt.
Das klingt ja so, als ob, wenn ein Tarif steigt, ziehen nach und nach die anderen ein Stück weit nach oder können nachziehen oder müssen nachziehen, um weiterhin attraktiv zu bleiben. Wie ist denn das? Gut, ich weiß nicht, ob ihr die Frage beantworten könnt, aber Konzerne denken ja oft global auch schon, zumindest wenn es sich um Konzerne handelt und nicht um kleine Betriebe. Die vergleichen natürlich die Löhne und Lebenshaltungskosten weltweit. Immer mehr hört man von Verlagerungen in Billiglohnländer. Man muss dann wahrscheinlich mit Qualität gegenhalten, die hier produziert wird. Ich denke, wenn man sich in einen Konkurrenzkampf begibt um Lohnkosten, den wird man höchstwahrscheinlich immer verlieren als Deutschland. Inwiefern spielt denn das internationale Geschäft eine Rolle für euch in der Jugend auch?
Also ich bin bei einem sehr großen, namhaften Baumaschinenhersteller und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir quasi Werke in ganz Europa haben. Es ist auch so, eine unserer Werke oder mehrere unserer Werke hier in Deutschland sind aktuell in Kurzarbeit und das merken wir. Azubis werden nur noch befristet übernommen und durch das, dass wir sehr viele Gesellschaften haben, ist es so, dass Gesellschaften, denen es gut geht, trotzdem nachziehen und die Azubis nur befristet übernehmen. Und das finden wir halt total traurig. Aber es ist halt auch einfach Fakt, Made in Germany, das ist ein Stempel, der sehr gut ist, aber den man auch bezahlen muss. Es ist so, wir haben Werke zum Beispiel in Spanien, wo halt die Baumaschinen für ein Viertel der Preise produziert werden. Und dann haben wir eben Konkurrenten, zum Beispiel Made in China, die unsere Produkte nachmachen und ein Vielfaches günstiger sind. Also kleines Praxisbeispiel auch hierzu. Eine Firma in China hat bei uns Baumaschinen bestellt, hat sie dann kopiert und sie haben 3 bestellt. Und am Ende waren 10 von unserer Marke auf der Baustelle, die wir aber nie ausgeliefert haben. Und tatsächlich haben sie das sogar so auf die Spitze getrieben. Sie haben Monteur bestellt von unserer Firma und haben den Monteur auf eine gefälschte Baumaschine hochgeschickt.
Produktpiraterie ist ja ein ganzer Themenblock für sich, aber spannende Sache und irgendwie Wahnsinn. Ja, vielleicht kommen wir nach einer letzten Musikpause nochmal zurück zum Thema internationale Kooperation auch von Gewerkschaften. Ich denke, auch das wird immer wichtiger in dieser Zeit, dass man auch international noch kooperiert, zumindest auf Arbeitnehmerinnen-Ebene. Wir spielen noch ein Lied, die Blood Red Shoes, und hören uns danach gleich wieder. Bis gleich. Mexican Dress war das von den Blood Red Shoes und ihr seid zurück bei Radio Free FM auf doch nur 2,6 und zwar hört ihr den Weltfunk und zwar haben wir heute am 1. Mai natürlich das Thema 1. Mai Arbeit in Kampftag. Bei mir sind zu Gast im Studio mittlerweile nur noch 3 VertreterInnen aus den Jugenden der Gewerkschaften. Und zwar haben wir noch hier die IG Metall, die Nahrung, Genuss, Gaststätten und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ja, und wir hatten das gerade in der Pause kurz ein wenig angerissen, nämlich was wir uns zum Schluss jetzt fragen oder was ich mich zum Schluss jetzt auch noch frage, was ist denn die Attraktivität von Gewerkschaften für die Menschen heutzutage oder auch für junge Menschen heutzutage? Also man weiß ja, Gewerkschaften verhandeln Tarifverträge, kümmern sich um gute Arbeitsbedingungen, um faire Löhne, auch um einige gesamtgesellschaftliche Themen, wie wir haben es angeschnitten, den Kampf gegen Rechts oder zum Teil auch das Thema Klimawandel. Allgemein eine gute Zukunft für die Menschen. Nichtsdestotrotz nimmt die Tarifbindung in Deutschland weiterhin ab. Noch gut die Hälfte oder knapp die Hälfte, ungefähr die Hälfte der Menschen arbeitet unter dem Schutz eines Tarifvertrags. Ich nehme an, ihr wollt dieses Ruder wieder herumreißen. Also ich gehe mal schwer davon aus. Aber was wäre denn jetzt, was würdet ihr sagen, macht die Gewerkschaften denn heute noch attraktiv für Beschäftigte und warum gilt denn nicht, du bist deines eigenen Glückes Schmied und verhandel halt gut, dann wirst du auch gut bezahlt. Warum sollte ich eintreten in eine Gewerkschaft überhaupt?
Ja, also ganz grundsätzlich gilt mal, dass in tarifgebundenen Unternehmen für die Beschäftigten, die eben also so einen Tarifvertrag haben, die Löhne höher sind, längere Urlaubszeiten, Jahressonderzahlungen, also im Grunde sind alle Bedingungen besser. Ich glaube, die Löhne sind im Schnitt 12% höher in vergleichbaren Berufen, wenn sie tarifgebunden sind. Das heißt also, es ist ganz klar wichtig für Beschäftigte, dass man im tarifgebundenen Unternehmen ist. Aber so ein Tarifvertrag fällt natürlich nicht vom Himmel. Die müssen erkämpft werden. Und erkämpft werden sie organisiert in den Gewerkschaften.
Ein gutes Beispiel ist die DEHOGA. Letztes Jahr haben die Tarifverhandlungen zwischen DEHOGA und NGG angefangen. Also die DEHOGA ist der Arbeitgeberverband. Und die DEHOGA kam nur mit so 2-3% für die ArbeitnehmerInnen und die NGG hat stark gehalten und hat 15% gefordert. Sie kamen aufeinander nach 3 oder 4 Verhandlungen auf 7%. Für Azubis im ersten und zweiten Lehrjahr eine Erhöhung von 150 und für die im dritten eine Erhöhung von 170 Euro. Und man kann auch sagen, selbst wenn man in einem Betrieb ist, der nicht tarifgebunden ist, man selbst aber in der Gewerkschaft ist, dann kann man trotzdem den Tariflohn bekommen. Das ist dann auch gut, finde ich.
Auch hier habe ich ein ganz starkes Beispiel aus der Praxis. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, ich und meine jungen Auszubildenden und Vertretungskollegen kümmern uns um rund 200 Azubis. Davon gibt es 6 Azubis, die tatsächlich nicht tarifgebunden sind. Kommt daher, damit wir unterschiedliche Gesellschaften sind und die einfach anders tariflich eingebunden sind. Die 6 Azubis sind nicht tarifgebunden. Was heißt es im Schnitt für die? Sie haben es sich zwar ausgerechnet, sie verdienen in einem Ausbildungsjahr ungefähr 6.000 Euro weniger, anstatt ihre Kollegen, die genau das Gleiche machen im Ausbildungszentrum und quasi 6.000 Euro mehr im Jahr verdienen. Und das ist nur auf den Monatslohn bezogen, da haben wir noch keine Sonderzahlung drin. Also krasses Beispiel. Also man muss dazu sagen, ich kämpfe immer mit denen, damit die auch den gleichen Lohn bekommen wie alle anderen Azubis in unserem Ausbildungszentrum, weil es sonst einfach total unfair ist. Aber als kleines Beispiel, unsere Azubis im ersten Ausbildungsjahr haben so um die 400-500 Euro Weihnachtsgeld bekommen, was sehr, sehr gut ist. Und die nicht tarifgebundenen Azubis, die quasi nicht in IG Metall-Tarif drin sind, haben 60 Euro Weihnachtsgeld bekommen. Also hier merkt man schon einen krassen Unterschied zwischen Tarifbindung und nicht. Und für uns ist es sehr positiv, da die Auszubildenden in den Ausbildungsjahren, wo die nicht tarifgebundenen Auszubildenden drin sind, merken, hey, die Gewerkschaft bringt ja voll was. Ich habe nachher einfach mehr im Geldbeutel.
Ich habe auch noch ein kleines Beispiel, und zwar mein bester Freund, der ist auch in der NGG. Er arbeitet momentan im Verkauf beim Bäcker und er war davor bei einem namensnennenden Bäcker, der nicht tarifgebunden ist und er hat da, glaube ich, 13 Euro verdient. Laut Tarif wäre es als Ungelernter, glaube ich, 13,82 Euro. Es sind 82 Cent Unterschied. Also auf die Stunden kommt es dann schon bemerkbar. Nachdem er dann in die NG eingetreten ist, hat er dann trotzdem nicht den Tariflohn bekommen, den er auf den er Anspruch hatte, sondern hat dann nur 13,50 Euro bekommen. Er hat dann mit unserem Geschäftsführer geschrieben und er hat dann dafür gesorgt, dass der Bäcker eine Strafe bekommt. Und jetzt hat er auch die Bäckerei gewechselt, wo er auch sogar mehr als den Tarif bekommt, tatsächlich.
Ja, das sind spannende Beispiele, weil das macht sich ja offenbar ja dann direkt im Geldbeutel auch bemerkbar, wenn man ja in der Hinsicht aktiv wird. Vielleicht noch, wir kommen ja schon Richtung Ende, vielleicht noch ein Stück weit auch persönliche Frage. Ich habe ja auch oft das Gefühl, dass es verhältnismäßig einfach ist, Leute zu organisieren, wenn der Betrieb sehr, sehr groß ist. Wenn also viele Leute auf einem Haufen sitzen, da denke ich gerade an die klassischen Industriegewerkschaften. Aber wenn ich jetzt an Branchen denke, wo die Betriebe eine sehr, sehr kleine Mitarbeiterinnenzahl haben, wo die Mitarbeitenden vielleicht noch stark verteilt sind, stark im Außendienst unterwegs sind und wenig Möglichkeit haben, miteinander in Kontakt zu kommen, macht es wahrscheinlich ein Stück weit einfacher. Ist denn das denn auch euer Eindruck? Und da schaue ich jetzt auch eher Richtung Lehrerinnengewerkschaft oder Gewerkschaft, was die Gaststätten oder die Gastronomiearbeitenden organisiert. Ist das tatsächlich so?
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Das nochmal.
Also ist es schwieriger, Beschäftigte zu organisieren, die in Betrieben arbeiten, wo die Mitarbeitendenzahl verhältnismäßig gering ist?
Ah, okay, jetzt, okay, gut, Frage verstanden, gut. Also oft hat man das Problem in kleinen Betrieben, dass es keine Betriebsräte gibt. Ja, Betriebsräte sind natürlich zunächst mal etwas anderes als Gewerkschaften, aber es ist über Betriebsräte erstmal ein Zeichen dafür, dass man eine organisierte Belegschaft hat und dass die Menschen eben in den Betrieben für ihre Interessen eintreten. Und wenn schon das nicht gegeben ist, dann ist auch gewerkschaftliche Organisation oft nicht ganz einfach. Dazu kommt dann in den kleinen Betrieben oft auch, dass Chefs so eine Art Familien so tun, als gäbe es so eine Familienbeziehung in der Belegschaft, als wäre man doch alle irgendwie eine Familie, die am gleichen Strang zieht. Aber die Tatsache ist natürlich auch in Kleinbetrieben, dass es einfach unterschiedliche Interessen gibt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern.
Also ich habe von meinen Kollegen aus der Berufsschule zum Teil immer gehört, dass vor allem diese kleineren Betriebe meistens eher so Familienbetriebe sind. Und ich finde, was ich dann so gehört habe, fand ich Familienbetriebe immer relativ schlimm von den Arbeitsbedingungen. Dann die eine war zum Beispiel in einem Betrieb, der Teilzeit gemacht hat, also vormittags ein paar Stunden, dann mehrere Stunden Pause und dann nachmittags nochmal mehrere Stunden. Und ich habe dann von ihr ab und zu gehört, dass sie einfach komplett durchgearbeitet hat. Das ist dann auch sehr belastend.
Teildienste ist so, also kennt man aus der Pflege ja auch oft. Der klassische Teildienst, also zwei verschiedene Schichten an einem Tag. Ja, natürlich nichts sonderlich angenehmes beim Arbeiten. Aber was denkt die IG Metall über diese Frage?
Also, es ist so, wir haben viele Großunternehmen bei uns. Und es ist aber auch so, dass es trotzdem nicht einfach ist, Mitglieder zu gewinnen für unsere Gewerkschaft, weil natürlich, der Arbeitgeber möchte nicht, dass wir Arbeitnehmer uns verbünden. Das ist ja in jedem Betrieb eigentlich so. Und deswegen sagt halt der Arbeitgeber, hey, wenn die IG Metall das und das aushandelt, zahlen wir das jedem, egal ob er Mitglied ist oder nicht. So, jetzt haben wir in den Großbetrieben das Problem, dass eben die jüngere Generation von den älteren Generationen, die von den noch älteren und noch älteren Generationen beeinflusst werden und sagen, hey, warum soll ich das Geld im Monat ausgeben? Ich krieg das ja sowieso. Genau. Und es ist einfach so, auch in Großbetrieben ist das Ganze nicht einfach.
Ja, das ist spannend zu hören, zumal die Geldbeutel-Argumente ja eigentlich in jeder Branche die gleichen sein sollten, nur die Bedingungen ja offenbar schon ja, ein gutes Stück weit verschieden sind. Ja, wir kommen zum Schluss und mir bleibt ja eigentlich nur Danke zu sagen an meine Gäste, die jetzt noch hier sitzen. Lena von der IG Metall, Alex von der NGG, Yannick von der GEW und ich sage auch noch Danke an Mia von der IG BCE, die uns schon verlassen hat, weil sie schon weg musste. Danke, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut, dass ihr am 1. Mai den Weg zu uns ins Radio gefunden habt.
Danke. Vielen Dank auch, dass wir hier sein durften.
Danke.
Hat sehr Spaß gemacht.
Ja, der Weltfunk sagt Tschüss. Gleich geht's weiter mit Roots Americana. Uns gibt's wieder zu hören in 4 Wochen mit einem neuen Thema. Dann auch wieder mit dem Ale. Und ich würde sagen, einen schönen Feiertag noch und macht es.